20.000 Dresdner fahren enttäuscht aus Berlin zurück. Magdeburg verliert in Bochum und muss im Pokal in Leipzig ran.
Das Erzgebirge bebt. Aue schickt Regensburg mit 4-3 nach Hause.
Und rassistische Beleidigungen gegen Energiespieler Justin Butler in München.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt werden mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Ich begrüße euch, Jungs. Hallo, hallo.
Moin.
Redet euch gut.
Good morning, Mr. Rilliker, müsste man eher sagen.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass
Grüße
du das hier,
auf die Insel.
Dass du direkt das aufgreifst und mich auf. Ich träume auch nur noch auf Englisch eigentlich, seitdem ich hier seit
ja,
zwei Tagen.
Ja, das ist wie so eine 16-Jährige, die ein Jahr in Australien war, oder so eine 18-Jährige, so auf Schweizer so Work and Travel, danach nur noch so. Wait, what is it in German?
Ja, zur Erklärung. Ich begrüße die beiden Jungs hier gerade aus einem sehr kleinen Hotelzimmer in London, weil ich schon mal so eine kleine Fußball-Recherchereise hier mache. Der BVB
kostet aber trotzdem 200 Pfund die Nacht.
Ja, nicht ganz, aber der BVB spielt hier am Mittwoch gegen Manchester City und ich habe gesagt, komm, ich fahre schon mal ein bisschen früher los. Und habe auch echt coole, ich habe natürlich dann so ein bisschen geschaut, also ich besuche hier ein paar Spiele und habe dann immer mal so geschaut, ob ich so ein paar Ostfußballbezüge finde und habe auch tatsächlich welche gefunden, die ich euch dann gleich mal darlegen werde. Aber vorher machen wir unsere kleine Vorstellung und ich begrüße den Mann, der nach dem Spiel in Aue am Wochenende sämtliche Tankstellen abgefahren ist, um Motoröl für seine Stimmbänder zu kaufen. Hallo Paddy Fritsche.
Jo, wunderschön, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite auf tiefstem Sächsisch. Und ich begrüße den Mann, der seit Samstagnachmittag verzweifelt versucht, 18.000 Regenponchos bei eBay zu verkloppen, Alex Küpper.
Schön. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Und der Dritte im Bunde ist, wie gehört, auf der Insel. Er pendelt zwischen Pub und Stadion. Er war bei den Queen's Park Rangers. Letztes Wochenende hatten wir Ranger Röhl, jetzt haben wir Ranger Rühl. Vorname Guinness. Gregor, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, so ähnlich, so wie du es beschreibst, war es eigentlich auch tatsächlich. Habe ich gleich echt noch so ein paar schöne Geschichten zu erzählen. Ich war gestern bei West Ham United. Und dann habe ich mal geschaut in der Historie. Und es gibt einen schönen Bezug zum ersten FC Magdeburg, denn West Ham United hat in der Saison 65-66 im Viertelfinale im Europapokal der Pokalsieger gegen den ersten FC Magdeburg gespielt und den rausgehauen tatsächlich. Und diese Saison ist uns, Küppi, natürlich als Dortmund-Fans ganz doll im Gedächtnis, weil West Ham hat danach gegen Borussia Dortmund gespielt in der Runde danach. Und Borussia Dortmund hat am Ende gegen Liverpool in Glasgow den Europapokal geholt. Und das,
den ersten für eine deutsche Mannschaft jemals geholten.
So ist es. Und noch was Besonderes bezüglich Magdeburg. Ist ganz spannend. West Ham hat gegen den ersten FC Magdeburg gespielt, weil die Runde, das Viertelfinale war schon im Jahr 1966. Der erste FCM wurde ja am 22. Dezember 1965 gegründet. Und die Runde davor, vor dem Viertelfinale, die war noch im alten Jahr, also im 1965, aber im Oktober oder November. Und da hat Magdeburg noch als SC Aufbau Magdeburg gespielt im Europapokal. Das heißt, die haben in einer Europapokalsaison als zwei verschiedene Vereine gespielt. Fand ich irgendwie ganz cool.
Das ist ja schräg, tatsächlich. Das wusste ich auch nicht.
Ja, kleines
Abdriften hier. Bevor du jetzt hier sofort eintauchst in die große Historie, erzähl bitte erstmal, ob du dir heute Morgen schon so diese geilen Bohnen mit Würstchen reingeballert hast.
Heute Morgen habe ich mir noch gar nichts reingeballert hier, weil es ist ja eine Stündchen Zeitverschiebung, deswegen bin ich hier auf Podcast auf leeren Magen hier quasi. Aber wenn wir durch sind, dann werde ich mir mal wieder so ein schönes English Breakfast reinzimmern.
Furchtbar.
So, Jungs, wo wart ihr denn unterwegs am Wochenende? Wir haben es ein bisschen schon anklingen lassen. Aber ich möchte es natürlich gerne nochmal von euch persönlich hören. Paddy, du hast mal wieder das Erzgebirge zusammengeschrien.
Ja, ich war im Erzgebirgsstadion unterwegs in Aue, Samstag. Nachmittag und ich habe tatsächlich auch unglaublich viele Kommentare bekommen oder auch Nachrichten bekommen in meine DMs auf allen möglichen Kanälen, dass sich Leute teilweise krank schreiben lassen haben, weil sie wirklich nicht mehr sprechen können, wegen dieser Explosion da in der Stimme bei den Leuten.
Das ist ja Hammer.
Bei diesem 4:3, also ja, total. Vor allem, ich glaube, auch jeder weiß, also du kannst ja nicht mal einen Grund ausdenken irgendwie, weil jeder deiner Arbeitskollegen oder irgendwie weiß ja, okay, du warst doch aber am Samstag im Stadion, ne? Und dann ist sozusagen vollkommen klar.
Aber diesen gelben Schein würde ich als Chef aber doch, Chef doch dankend annehmen.
Also, wenn du irgendwie einen Sportfan-Chef hast oder irgendwie jemanden, der dafür einen gewissen Grad an Toleranz zumindest hat, mindestens mal das, dann muss es eigentlich reichen. Das Allergeiste, wieder, wir haben vor 2-3 Wochen schon drüber gesprochen, da habe ich euch eine Geschichte erzählt von einem Mitarbeiter, der offiziell diesen Dynamo Dresden-Pullover unten drunter hatte im Erzgebirgsstadion, ne? Habe ich euch erzählt. Jetzt habe ich einen Fan getroffen, der mich rangewunken hat. Wir haben uns kurz unterhalten und bliblablub. Und dann fragte der mich so, Mensch, warum bist du heute nicht in Berlin? Ich bin in Aue, ich freue mich hier zu sein, total Bock drauf, war lange nicht mehr im Erzgebirgsstadion und Co. Und dann sagt mir dieser Aue-Fan, na, ich wäre lieber in Berlin. Und da habe ich gedacht, okay, warum denn das und wo? Also vielleicht, ne, was meinst du jetzt? Keine Ahnung, vielleicht irgendwie die Wurzeln irgendwo in der Hauptstadt. Und da sagt er, na, auswärts mit Dü. Und ich so, was ist denn hier am Erzgebirge los? Und der sagte mir auch, ja, eigentlich bin ich Dynamo-Fan. Der war aber voll eingekleidet in Aue-Trikotage und Co. Und ich verstehe es langsam nicht mehr. Also wirklich, ich verstehe es langsam nicht mehr. Woher so diese Verbandlungen kommen, das fand ich total witzig, wollte ich unbedingt erzählen, weil ich so dachte, okay, also mal schauen, wie oft mir das noch passiert in diesem Jahr. Also keine Ahnung, wilde Geschichte, aber ja, ich war in Aue und das war wirklich, boah, grandioses Spiel, kommen wir noch später drauf.
Musst du auf jeden Fall gleich nochmal in Ruhe erzählen, die Zusammenfassung war schon auf jeden Fall völlig verrückt. Küppi, du warst auch ein bisschen unterwegs.
Ja, ich war am Samstag bei 1860 gegen Energie. Wir haben ja schon gehört, dass es da einen absolut widerwärtigen Vorfall gegeben hat. Können wir gleich nochmal im Detail aufarbeiten. Und dann bin ich am Sonntagmorgen mit meinen drei Mädels hier ins Münsterland gefahren, habe die beiden Jüngsten bei Oma und Opa abgeliefert und bin mit der Ältesten ins Ruhrstadion gefahren und habe mir da dieses Kellerduell zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Magdeburg angeguckt, mit einem dann sehr traurigen Ausgang für den FCM.
Sehr gut, ey. Eure Fußballfamilienreisen sind wirklich auch einfach geil. Ja, schön aus Bayern da auf den Sonntag einmal da schön in Ruhrpott. Herrlich, reden wir auch gleich noch drüber. Erstmal machen wir aber, wie gewohnt, unseren kleinen Blick zur Basis. Und da gibt's wieder in dieser Rubrik etwas.
Der Kreisliga-Kirsten der Woche.
Ja, und zwar haben wir in der Landesliga Nordbrandenburg einen historischen Kantersieg erlebt für den SV Viktoria Potsdam gegen Angermünde. Am Ende stand es 16:0. Viktoria ist Topfavorit auf den Aufstieg, hat da in der Tat einige alte Bekannte in ihren Reihen. Nils Gottschick unter anderem früher für Lok Leipzig gespielt, Daniel Becker für Lok Leipzig gespielt, dann lange Jahre in Luckenwalde. Erfolgreich und der Mann, der sich den Titel Kreisliga-Kirsten der Woche verdient hat wie kein anderer, ist Tom Nattermann. Auch der, ein alter Bekannter, hat für Aue gespielt, für Jena, für Cottbus, für Lok und so weiter und so fort, spielt jetzt für Viktoria Potsdam und hat zwischen der 12. und der 80. Minute 9-mal getroffen. Da ziehe ich mal den Hut.
Also alle 4 Sekunden ein Tor, wenn ich das hier so mit meiner mathematischen Kunst richtig ausrechnen kann.
In England wird das so gerechnet, Gregor, das stimmt. In England ist das so, ja.
Ja, Hammer, ey. Aber auch cool, dass sich da so ein paar Ex-Regionalliga-Kicker gesagt haben, komm, ey, wir machen nochmal zusammen eine Truppe bei Viktoria Potsdam und schießen da die Liga zusammen.
Ja, aber haben sich auch irgendwie eine mega geile Stadt ausgesucht. Ne? Also du nimmst so irgendwie nach deiner aktiven Karriere irgendwie oder lädst so am Ende im Goldherbst der aktiven Karriere nochmal die Family, packst dich da nach Potsdam, total schöne Stadt, kann man super gut leben. Das ist doch eigentlich eine gute Geschichte, ey. Mit den Jungs zusammen, so ein schönes Viertel, weißt du, so alle Jungs in einem, so ein Kreisverkehr quasi, jeder so ein Häuschen ringsrum. Richtig Romantik.
Romantische Vorstellung, ja, so ist das.
Ja, für Angermünde war es nicht ganz so romantisch, die waren etwas überrascht darüber, dass es so deutlich wurde. auch wenn sie als Außenseiter in dieses Spiel gegangen sind. Ja, da gibt es ein bisschen was aufzuarbeiten.
Ja, mir hat jemand geschrieben, ihr müsst auch noch mal ein bisschen weiter Richtung Osten gucken. Und zwar nach Polen. Das noch ganz kurz am Rande. Górnik Zabrze, der Verein von Lukas Podolski, ist in Polen Tabellenführer. Die haben am Wochenende 5:1 gewonnen gegen AK Gdyngen und grüßen jetzt von der Tabellenspitze. Das wollte ich hier nur einmal kurz erwähnen. Fand ich eigentlich.
Das dürfen wir aber jetzt nicht überdrehen, ne? Also wenn wir jetzt immer weiter Richtung Osten sind, wir irgendwann in Turkmenistan und Co. Also da wird es irgendwann auch dann schwierig.
Das stimmt. Nein, das war jetzt hier nur so ein kleiner. Ja, Snack. sehr Ost, sehr im Osten geht die Sonne auf. Ja, ich habe noch eine Meldung gelesen, und zwar bestraft der Sächsische Fußballverband gerade wieder mehrere Vereine, 26 sind das gerade an der Zahl, weil die nicht genügend Schiedsrichter stellen. Es gibt ja einen sehr großen Schiedsrichtermangel generell im Fußball, vor allem im unterklassigen Bereich. Und die Vereine haben ja immer die Pflicht, je nachdem, wie viele Mannschaften sie eben an den Start bringen, eine gewisse Zahl an Schiedsrichtern zu stellen. Das ist aber manchmal gar nicht so leicht, weil das eben auch nicht jeder machen will. Und die müssen dann aber auch immer eine gewisse Anzahl an Spielen pfeifen. Und auch das ist nicht so easy, weil da ist mal jemand krank und ja, dann kann mal jemand nicht oder wechselt oder zieht weg oder so. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach für Vereine. Und da gibt es dann teilweise Geldstrafen, manchmal auch Punktabzüge. Das wird von den Vereinen natürlich irgendwie nicht so gut gefunden. Verständlicherweise, weil manchmal sind auch die Gründe einfach, da kann man auch einfach manchmal nichts gegen machen, dass man nicht so viele Schiedsrichter stellen kann. Jetzt gibt es aber eben ein paar Strafen. Ich habe diese Meldung hier nur irgendwie noch mal mit aufgenommen, weil ich das einen ganz coolen Appell finde. Ich war früher selber Schiedsrichter und ja, weil wenn ihr in irgendwelchen Vereinen aktiv seid, macht doch einfach ein bisschen Werbung dafür, dass für junge Leute, dass man diese Schiri-Ausbildung machen kann. Es ist total geil, man kann diesen Sport nochmal von einem anderen Blickwinkel kennenlernen. Man lernt total viel so Mediation, Umgehen mit verschiedenen Charakteren auf dem Platz. Und man verdient sogar noch ein bisschen Geld. Deswegen möchte ich hier gerne eher den Fokus von den Strafen weglenken, eher auf fördert doch die Schiri-Ausbildungen, weil wir brauchen echt gute Schiris. Wir sehen das immer wieder. In der ersten Pokalrunde ist es wieder aufgefallen. Es gab kein VAR und ein paar.
Zweite.
In der zweiten Pokalrunde. soll gar keine Anklagen an die Schiris sein, aber generell muss einfach dieses Schiedsrichterwesen, glaube ich, einfach gefördert werden. Und deswegen werdet Schiris, Freunde.
Hundertprozentig. Macht das. Das ist wichtig, weil wenn sich dieses Problem verschärft, dann hat der Fußball ein massives Problem, weil das ist völlig klar, ohne Schiedsrichter kannst du dieses Spiel nicht spielen. Und wenn sich das so fortsetzt und verschlimmert, dann wird es irgendwann eng im Jugendbereich insbesondere und darüber hinaus dann auch.
So ist es. Und dann noch eine kleine
letzte. Jetzt möchte ich mal ganz kurz wissen, was waren so deine Erfahrungen als Schiedsrichter? Also erzähl mal so das ist eindrücklichste, krasseste Fehlentscheidung.
Ja, hatte ich natürlich nie, das ist natürlich klar.
Ist das schlecht?
Nee, die krassesten Eindrücke, die tatsächlich hinterblieben sind, sind einfach die Eltern gewesen. Also ich war im Jugendbereich, E- und D-Jugend. Und das Schlimme sind nicht die Spieler, sondern das Schlimme sind einfach die Eltern, die dich auch in diesem Bereich schon beleidigen, wie die Großen. Und das ist einfach immer, also die Kids sind da, trotten da irgendwie über den Platz und werden von ihren Eltern auch selber dann angeschrien oder der Schiri wird angeschrien und für die wollen einfach nur zocken. Und ja, das ist einfach, also wenn du im Jugendbereich schon Eltern verwahren musst, dass du sie gleich rausschmeißt, dann ist echt ein Problem. Aber das gehört auch ein bisschen dazu. Gesagt,
pass auf, du hier, Vater, noch ein Wort, dann bist du raus.
Ja. Ja, wie ich das hätte umsetzen wollen, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist ja in dem Moment erstmal egal.
Das Gute ist natürlich, ne, dass Gregor ja, wir haben ja schon gelernt, die letzten Folgen schon mit 11, 12 Jahren einen Schnauzbart hatte. Das heißt, ein bisschen mehr Respektsbekundung war da schon durchaus möglich.
Ja, ja. Wild, der war damals schon immer, da hatten sie damals wirklich schon immer, großen Respekt vor mir. Naja, letzte Meldung noch.
Du sagst Spielabbruch oder du bist jetzt hier weg. Und dann steht er da. Mal gucken.
Ja, ich weiß auch durchaus, dass ein paar Kollegen früher nicht so gerne Karten verteilt haben, weil wenn du eine rote Karte verteilt hast, musstest du einen kompletten diesen Tathergang quasi beschreiben.
Ach, so ein Reporting quasi, so ein Reporting.
Auch schon in der, das ist halt auch krass, ne? Das Schiedsrichterwesen ist schon echt krass. Das ist auch schon in der E-Jugend hättest du das machen müssen. Und Boah. Ich sag mal so, viele wollten dann doch schon gerne schnell weg nach dem Spiel. Ich habe, glaube ich, eine rote Karte verteilt. Aber sonst versucht man das natürlich auch zu vermeiden, einfach ja. bei den Kleinen.
Vergesst das. Alles, was Gregor gerade erzählt hat, vergesst das. Schiedsrichter sein ist cool, macht das bitte.
Schiedsrichter sein ist super, macht es wirklich. Also mir hat es wirklich sehr viel gegeben, tatsächlich in der Zeit sehr auch gut. Dann für später. Eine kleine letzte Meldung muss ich auch noch sagen. Es gab den ersten Power-Soccer-Workshop in Sachsen-Anhalt. Jetzt bin ich mal gespannt, wisst ihr, was Power-Soccer ist?
Null Idee.
Gar keine Idee. Wir bereiten uns natürlich auch alle eklatant vor hier auf diese Podcast-Aufnahmen. Deswegen haben wir mit Absicht nicht geguckt, Gregor, damit du es uns erklären kannst.
Ist auch nicht schlimm, weil ich wusste es vorher auch nicht. Es ist Fußball mit Rollstühlen. Also wenn an einem Rollstuhl, mit elektronischen Rollstühlen, wenn an einem elektronischen Rollstuhl vorne so ein kleiner Kasten dran gebaut wird und man damit dann durch eine Halle fährt und mit diesem Kasten dann quasi immer in schnellen Bewegungen den Ball schießen kann. Ist in den 80ern, 90ern irgendwie in Großbritannien und so auch schon groß gewesen. In Deutschland ist das alles ein bisschen später angekommen, aber es gibt auch eine Nationalmannschaft und eine erste Bundesliga und so und es gab da jetzt den ersten Workshop in Sachsen-Anhalt, in Halle tatsächlich, in meiner Heimatstadt. Da habe ich einen kleinen Bericht drüber gesehen, fand ich echt ganz cool. Da wurden so kleine so Kids auch dann rangeführt an diesen Sport, weil das eben auch, ja, weil man eben auch, wenn man im Rollstuhl sitzt, trotzdem Fußball spielen kann. Und das fand ich eine ganz schöne Meldung, wollte ich euch nur nochmal sagen. So, Freunde, wir gehen mal rein in die Themen und als erstes müssen wir natürlich über das Spiel sprechen, worüber ganz Deutschland eigentlich schon gesprochen hat. Obwohl, nee, jetzt haben wir ja schon gemacht, Viktoria Potsdam gegen Angermünde, das haben wir ja schon besprochen. Aber das zweitwichtigste Spiel, wo Deutschland die ganzen letzten Wochen drüber gesprochen hat. Dynamo Dresden war zu Gast in Berlin beim Berliner Sportclub. Und es wurde ja so viel darüber gesprochen, der Chaos Samstag mit über 100.000 Fußballfans in Berlin von 30.000 Dresdnern war die Rede. Es wurden irgendwie immer weniger während des Spiels. Ich habe es tatsächlich im Radiostream gehört, weil es hier so schwer ist, deutschen Fußball zu schauen. Und da hieß es dann irgendwann, ja, von 30.000 war die Rede, dann waren irgendwann 25.000, am Ende waren es, glaube ich, 18.000 oder so. Es wurde, glaube ich, sehr viel erwartet, so von den Kurven von beiden Seiten. Und leider, das war dann so mein erster Downer, ist ja die Choreografie. Paddy, du hast es im Intro schon einmal kurz anklingen lassen. Die Regencapes sind nicht mit reingekommen. Sodass, glaube ich, so eine kleine gedämpfte Stimmung vor diesem Spiel, so vor Anpfiff im Stadion war, weil natürlich alle gehofft hatten, sie sehen da wieder so eine gelbe Invasion. Aber ich glaube, es war trotzdem ordentlich was los auf den Rängen. Wie habt ihr es denn so, oder was ist euch denn so aufgefallen rund um das Spiel? Oder kanntet ihr Leute, die da waren, oder was habt ihr so gehört, Paddy?
Tatsächlich nicht, was mich sehr gewundert hat. Ich habe es sozusagen mitgelesen, auch mehr oder weniger, weil ich ja schon in Aue war an dem gleichen Tag. Deswegen die Live-Eindrücke hatte ich gar nicht. Und ich habe danach vor allem vermehrt eher so Artikel über das Spiel im Nachklapp gelesen. Ja, Thema Regenponchos, da ist mir nur zugetragen worden beispielsweise, wie gesagt, ich kann es nicht verifizieren, dass das Thema wohl Brandschutz war.
Ganz witzig bei Regenponchos, ne?
Ja, also ich weiß es nicht. Also natürlich ist die Berliner Hertha an dem Tag dann sozusagen Veranstalter mit den ganzen Agenturen ringsherum zusammen und hat da entsprechend das Hausrecht und darf das dann frei entscheiden. Und natürlich bist du da auch interessiert als Verein sicherlich daran, dass die Gästekurve, wenn sie eben mal wieder so voll ist und wenn das ganze Stadion auch wieder mal voll ist mit 70.000, dass du dann irgendwie alles dafür auch tust, was in deiner Hand liegt, um irgendwie deinem Verein zu helfen und den irgendwie zu supporten und dann den Gästen zum Beispiel sagst, okay, Choreo geht vielleicht hier und da und dort nicht. Also ich bin der Meinung, das ist wie gesagt nur eine Meinung, wenn du gewollt hättest, hättest du eine Lösung dafür gefunden, weil das Thema Brandschutz vorzuziehen bei Regenponchos. Ja, natürlich, die Argumentationslinie könnte dann sein, man rechnet bei Dynamo Dresden mit sehr viel Pyrotechnik und bengalischen Feuern und Co. Und wenn du dann so einen Plasteanzug anhast, der dann Glut fängt, dann klebt das eklig, dann ist das natürlich auch wirklich eine Gefahr, okay. Aber das hat auch in so vielen anderen Fällen schon funktioniert, dass Vereine Regenponchos anbieten dürften.
Die Leute sollen das Ding ja tragen. Also wenn die Polyesterjacken oder was weiß ich anhaben, dann ist es ja auch nicht besser. Also ich habe mich extrem gewundert über diese Begründung. Ja. Brandschutz bei Regenponchos, die Leute am Körper tragen sollen. Also die setzen sich ja nicht selbst in Brand. Von daher, ohne die Details zu kennen, wie die Hertha und der Sicherheitsdienst zu dieser Einschätzung gekommen sind, mich hat sehr gewundert.
Was auf jeden Fall, es wurde auf jeden Fall relativ viel Pyro erwartet, weil ich habe ein paar Bilder bekommen aus dem Stadion. Vor dem Spiel postierten sich, glaube ich, 30 oder 40 Ordner, jeder mit einem Eimer und einem Feuerlöscher an der Seite. Also die hatten, glaube ich, waren ganz gut darauf vorbereitet, dass es da ein bisschen brennt. War dann nicht der Fall. War ein bisschen schade, weil ich glaube, das hätte dem sicherlich nochmal ordentlich Feuer im wahrsten Sinne des Wortes gegeben. In der Ostkurve gab es ja auch eine schöne Choreografie. Stimmung war auf jeden Fall, was man so gehört hat, von beiden Kurven hammergeil. Also es war echt laut.
Es sah aus wie Pokalfinale, was Dynamo da gemacht hat. Also es sah auch tatsächlich mehr aus als 18.000 auf den Videos, die ich gesehen habe. Vielleicht waren da ein paar, die halt außerhalb des Gästebereichs kein Gelb-Schwarz getragen haben. Aber was man so gesehen hat, wie viele da mitgemacht haben, das war echt Pokalfinal-Style.
Ist dann schon cool, ne? Cool ist es, und ich habe viele Kommentare dann so quer gelesen. Das ist natürlich dann die typischen Frotzeleien gibt es dann trotzdem, ne? Weil Dynamo Dresden ja auch 30.000 angekündigt hat. Das heißt, dann hast du so ein paar Leute, die natürlich das aufgreifen und sagen, ha, Dresden, lächerlich und so weiter und so fort. Wo waren denn die 30.000? Wo war die Invasion? Aber es gab auch
nur mit 18.000 auswärts. Was ist denn
mit lächerlich? Genau. Naja, ne? Also man muss es ja nur mit erzählen. Aber die Fans wurden auch viel gelobt von beiden Seiten. Es hatten auch, also rein fantechnisch jetzt sozusagen bezogen, gibt es auch viele liebe Kommentare unter beiden Spieltagsposts, Ergebnisposts, rein was den Support angeht. Die Polizei hat Dynamo Dresden gelobt, also dass es doch sehr, sehr ruhig war. Auch das muss man, glaube ich, mal mit dazu erzählen vielleicht. Dass es an sich keine großen besonderen Vorkommnisse gab. Es gab dann diese eine Konfrontation, ne, wo Hertha-Anhänger genau kurz vorm Spiel sozusagen mal Hallo gesagt haben, resultierend in 30 Festnahmen dann Vollkontakt mit einigen schwarz-gelben Anhängern. Aber sonst, ich glaube, die Polizei hat sich da auf wesentlich mehr eingestellt und vorbereitet, als letztendlich dann zu tun war. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch unter dem Spieltagspost dann Leute, die sich zum Spiel an sich äußern. Und da ist die Frage, ja, das Murmeltier, wie täglich grüßen das, Gregor? Keine Ahnung, also wir reden ja jede Woche drüber.
Also, möchte ich einen witzigen Spruch aus der Ostkurve zitieren. Da gab es ein Spruchband, wo drauf stand, ob Karten, Levi's, Westfernsehen oder doch die DDR zurück, irgendwas wollt ihr immer. Fand ich schon irgendwie auch ganz witzig.
Spruchband oder drunter geschrieben irgendwo?
Nee, das Spruchband. Das Spruchband war so.
In der Kurve.
Ja, das Spruchband war so in der Kurve. Am Samstag wollten sie, glaube ich, gewinnen, aber irgendwie sind wir am Ende dann doch, das haben wir auch letzte Woche ja fast schon wieder gesagt, es ist fast jede Woche irgendwie dasselbe, ne? Also sportlich.
Ich habe mal einen Kommentar mal vorbereitet, vielleicht können wir den sozusagen als Impuls ganz gut nehmen. Was jetzt auch die Stimmung angeht bezüglich der Mannschaft so langsam, da schreibt einer unter dem Spieltagspost von der SG Dynamo Dresden, das war richtig dünne und live war es einfach nur Zeit totschlagen. Alles war interessanter als dieses Fußballspiel im Stadion zu erleben, peinliche Darbietung und zu Recht Niederlage. Jeder, der wie wir heute, also aus Fansicht, ne, wieder alles für Dynamo gegeben hat, wurde enttäuscht und hat eine total deklassierte Mannschaft erlebt. Schade, dass die Legende Dynamo momentan nicht lebt. Das sind vor allem, das ist jetzt keine taktische Analyse gewesen, das war jetzt von willi.sgd, ist ein öffentlicher Kommentar, kann man hoffentlich dann so sagen. Eher so Richtung mentale Schiene, ne? Also so ein bisschen Richtung. Bei einer anderen schwarz-gelben Mannschaft hat man immer häufig die Mentalitätsfrage gestellt, Küppi.
Ja, stell sie nicht Marco Reus, sonst gibt's Ärger. Es ist schwierig bei Dynamo, du bekommst schon wieder dieses Gegentor, wo der Cuisance, ich meine, er ist ein begnadeter Fußballer, braucht man nicht drüber reden, aber der tanzt sie natürlich da im 16-Meter-Raum aus, wo du sagst, das kann so nicht passieren, das darf so nicht passieren. Dann nagelt er den perfekt da rein. Also mit einer anderen Zweikampfführung, es ist ein genialer Moment vom Cuisance, keine Frage. Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder diese Thematik, dass sie sich zu einfache Gegentore fangen. Elfmeter-Thematik, haben sie sich drüber beklagt. Ich glaube, dass Dynamo gut daran tun würde, sich nicht auf solche Situationen zu fokussieren. Insbesondere Kammerknecht hat sich ja darüber geärgert, dass es diesen Elfmeter gab. Ich finde, es ist ein absoluter Graubereich. Wenn er ihn nicht pfeift, ist es okay. Aber ihn zu pfeifen, so wie der am Ende dahin fällt, weil er vorher halt schon abgehoben hat und in der Luft ist und in der Luft diesen Check bekommt, ist es auch in Ordnung. Also es ist keine krasse Fehlentscheidung. Es ist nie und nimmer ein Fall für den VAR. Und ja, das sind jetzt Dinge, die Dynamo schnell abhaken sollte, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren und nicht über den VAR oder den Schiedsrichter zu sprechen. Am Ende, glaube ich, eine verdiente Niederlage gegen einen Verein, der im Moment gut drauf ist. Und ja, langsam aber sicher muss da was passieren bei der SGD, weil wir Woche für Woche die gleichen Geschichten erleben und das Ganze nicht bergauf
geht. Ja, aber wenn ich dich da kurz umgrätschen darf, also das ist ja, also ich habe jetzt einen Kommentar rausgepickt, ich könnte 3, 4, 5 Kommentare rauspicken, auf einen Augenblick sofort, wo es nicht darum geht, das haben, glaube ich, auch alle inzwischen verstanden. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir oft genug thematisiert haben von außen, dass es einfach natürlich Qualitätsunterschiede gibt von dem Kader von Dresden gegenüber ganz, ganz, ganz vielen anderen Zweitligisten. So, okay, das kannst du jetzt bis zur Winterpause nicht mehr lösen und nicht mehr irgendwie deichseln. Und ich glaube, im Hintergrund sind da alle schon dermaßen am Kochen, höchstwahrscheinlich und selbstverständlich, und checken irgendwie alles ab, was der Transfermarkt hergibt und hergeben könnte im Winter, auch wenn er da natürlich gelerntermaßen schwieriger ist. Das Ding ist ja aber, wenn die Fans anfangen, von außen zu bemängeln, es fehlt diese Mentalität und es fehlt eine gewisse Aggressivität und man lässt es so eine Art irgendwie passieren. Und das sind so die Kommentare, die ich jetzt hier so auch unter den Spieltagsposts, wie gesagt, kann man sich mal ein bisschen durchscrollen, lese. Da ist ganz viel Support und Verständnis von Hertha und von Dynamo und da gibt's Frotzeleien, aber es gibt eben auch immer häufiger und diese Frequenz steigt eben, diese Kommentare in Richtung, ja, ihr müsst euch mal einen Arsch aufreißen und es fehlt Aggressivität und keine Ahnung was. Und das ist dann eher was, wo ich sage, okay, das ist dann natürlich ein Kopfproblem, das ist ein Selbstvertrauensproblem, aber das ist eine Sache, die umso mehr eigentlich ja stimmen muss, Gregor, ne? Wenn du Abstiegskampf hast und du hast die Qualität nicht, dann musst du halt bei allem Respekt ein abgebrühtes Arschloch sein auf dem Rasen, dass du zumindest da so mit, weißt du wie, du musst dich nicht so ergeben, so wie es viele eben teilweise auch gesehen haben, dass man sich denkt, Mensch, dann krach doch mal einen um. Also weißt du wie, so Kreisliga-Floskelei-mäßig, aber halt irgendwann ein Zeichen, irgendwas uns nicht so passieren lassen.
Ja, das kommt, geht natürlich dann so ein bisschen einher mit dieser, das, was die Fans jede Woche da auf die Beine stellen. Ist egal, ob das zu Hause ist oder ob das auswärts ist. Das klafft natürlich jetzt krass damit auseinander, wie die Leistung ist. Und dann, genau wie dieser Kommentar es beschreibt, wir geben hier jede Woche alles. Wir wollen, dass ihr das auch tut. Und die haben halt einfach diese krasse Bringschuld auch gegenüber der Fans. Das macht's auch einfach. Das ist natürlich cool, wenn du mit so vielen Fans da hinfährst, aber es ist dann auch wirklich nicht einfach, weil die sagen, ey, wir reißen uns hier voll den Arsch auf, ihr müsst das auch mal machen. Ich glaube, das ist trotzdem eine sehr relativ einfache Fansicht.
Ja, ja, ja.
Ne? Also, hakt gern direkt ein, Küppi.
Das kommt automatisch, wenn du die Spiele reihenweise verlierst, so wie es bei Dynamo passiert, und jeder sucht irgendwie nach Erklärung und irgendwann bist du immer bei dieser Frage, vielleicht geben die ja gar nicht alles. Und je größer der Frust und je größer die Enttäuschung über die tabellarische Situation und die sportliche Entwicklung, desto schneller kommen solche Dinger dann ans Tageslicht. Ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist immer schwer zu beurteilen, diese Frage. Hauen die sich wirklich rein? Machen die Meter? Gehen die in die Sprints? Wenn man das Spiel nicht 90 Minuten gesehen hat, da reicht dann auch in aller Regel nicht eine Zusammenfassung zu sehen. Von daher kann ich es inhaltlich im Detail gar nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass das so ein automatischer Fanreflex ist, wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist, dann liegt es am Ende auch an der Einstellung.
Ja, nein, also ich glaube, das wäre total vermessen, das irgendeinem Spieler vorzuwerfen. Ich glaube einfach, dass das ist halt das Spannende auf der anderen Seite, ne? Das Thema Kopf im Profisport generell, nicht nur im Fußball, einfach, wie eminent wichtig das ist. Die Frage ist halt, Thema Kopf. Bisschen martialisch, aber langsam, Thema Thomas Stamm, also es sind jetzt 10 Wochen seit dem letzten Sieg seit dem einzigen Sieg in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Bielefeld auswärts, auch Hexenkessel, also hast du dann auch gezogen, wo du auch mentale Stärke brauchst, ne? Also deswegen, das haben die Jungs natürlich drin, die Mannschaft. Und jetzt ist auch für mich so, ich weiß nicht, was ihr so gelesen habt und gesehen habt, wie gesagt, ich habe so ein Aue so ein bisschen quer verfolgt und auf der Heimfahrt so ein bisschen die ersten Artikel mir reingezogen. Jetzt ist das erste Mal auch, dass so der Grundtenor ist, okay, Thomas Stamm, wie lange hat er noch? Also ich habe das Gefühl, es wird das erste Mal jetzt nach langer Akzeptanz und Ruhe auch offensiv diese Trainerfrage mal gestellt.
Ja, das ist klar, dass sie irgendwann kommen würde.
Muss, und ja klar, ist logisch,
Geschäft.
Ja,
ist einfach so. Ist einfach so, wird jetzt spannend zu sehen sein, wie Dynamo damit umgeht, ob sie vielleicht die Kurve kriegen. Ja, ganz schwierige Situation, weil das ist natürlich eine Thematik, die zusätzliche Unruhe reinbringt und alles nochmal verkompliziert.
Ja, das ist tatsächlich so. Auf jeden Fall trotzdem riesen Fußballspiel am Samstag in Berlin. Jetzt am Freitag ist das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Und ja, von Endspiel spricht man da, glaube ich, jetzt einfach noch nicht, ne? Aber wir sind uns durchaus sicher, dass Thomas Stamm da nicht mehr so fest in seinem Sattel sitzt. Was
ja,
ich noch,
Nürnberg ist ja auch eine Mannschaft, die im Moment selber Probleme hat. Ne? Also die sind jetzt 5 Punkte vor Dynamo. Die kannst du wieder mit reinziehen. Die können aber auch enteilen auf dann 8 Punkte, wenn du das Ding wieder verlieren solltest. Also das ist schon extrem wichtig, was Dynamo da Freitagabend vor der Brust hat.
Was ich noch ganz spannend fand, war, dass Chemie Leipzig sollte am Freitagabend gegen Hertha Zehlendorf spielen. Und dieses Spiel wurde dann, glaube ich, so 3 Stunden vorher oder so, oder 4 Stunden vorher, wurde das dann wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Wo ich dann auch so dachte, ja, weiß ich nicht. Also die hatten am selben Tag, glaube ich, noch gepostet, ja, heute Heimspiel hier bei uns und pipapo. Und auf einmal wurde das dann relativ unvermittelt abgesagt. Da dachte ich dann auch, ja, ich glaube, da hat sich die Polizei vielleicht ein bisschen viel vorgenommen an diesem Wochenende.
Es ist wirklich interessant, kurzer Exkurs, weil das ja im Grunde absurd ist, diese Ansetzung. Hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben, Hertha und Union am gleichen Tag in Berlin. In München hatten wir das Gleiche, da hatten die Löwen am gleichen Tag Heimspiel, Samstag, wie der FC Bayern München. Und alle in Giesing haben gesagt, hey, was ist denn jetzt los, das hatten wir noch nie. Oder sie konnten sich zumindest nicht dran erinnern. Und der Hintergrund, so haben sie es mir in München erklärt, war Allerheiligen. Weil an diesem Samstag in NRW und im Saarland nicht gespielt werden durfte, das zumindest die Erklärung aus München, und dass deswegen die Spieltage so drumherum gebaut wurden, dass zum Beispiel gestern in der zweiten Liga am Sonntag alle 3 Spiele in NRW stattgefunden haben, weil Samstag halt nicht in NRW gespielt werden durfte. Und das hat zur Folge gehabt, dass dann so kuriose Konstellationen zustande kommen wie zwei Profifußballspiele in Berlin, 2 Profifußballspiele in München am gleichen Tag, was natürlich in gewisser Weise grotesk ist, wenn man sich vor Augen führt, wie sonst Spielpläne gestaltet werden, wo dann Anreisewege von Fangruppen abgestimmt werden, damit die sich nicht an irgendwelchen Umsteigebahnhöfen möglicherweise über den Weg laufen. Und dann musst du an so einem Spieltag sowas absolvieren, damit über 90.000 Fußballfans in Berlin von 4 verschiedenen Mannschaften und die Bayern und die Löwen zeitgleich, wo du genau weißt, das könnte ein bisschen heikel werden am Marienplatz.
Was dazu noch kommt, glaube ich, ist, dass natürlich auch ein bisschen Termindruck da war, weil die NFL das Berlin Game ja schon lange festgelegt hatte. Nächste Woche American Football im Olympiastadion. Das heißt, dass klar, da kann Hertha nicht zu Hause spielen. Und da brauchst du eben auch komplette Mannstärke und Personal. Also klar, ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass das total, total tough ist, so einen Spielplan zu bauen, auch wenn da inzwischen viel KI mithilft natürlich. Liebe Grüße nach Jena. Also es ist, ja, also irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist natürlich dann trotzdem,
naja,
es ist friedlich geblieben,
ist manchmal
das
einfach
kann man vielleicht einfach sagen und der Rest ist so.
Ja. Ja, es ist manchmal trotzdem einfach ungünstig. Ich weiß auf jeden Fall von ein paar Chemiefans, die schon auf dem Weg waren nach Berlin und so, ne? Und dann wird dieses Spiel da so kurzfristig abgesagt und so. Also manchmal ist das so, als würden sie es an
Hotels auch, weißt du hast auch schon Kosten sozusagen an Hotels und alles vielleicht schon gebucht und so, das ist halt blöd.
Als würden sie es an dem Wochenende dann erst wissen, dass die Spiele dann da sind. Also ist manchmal ein bisschen komisch. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein paar Leute dann nach Babelsberg gefahren sind und das als Alternativprogramm genutzt haben. Babelsberg hat zu Hause 2-5 gegen den BFC Preußen verloren. Aber auf jeden Fall vor ein paar Leuten. So, wir gehen mal weiter Richtung Bochum, denn Küppi, du bist ja für uns, hast einen Familienausflug. Natürlich war eigentlich nur der zweite Grund. Der erste Grund war natürlich, du hast Podcast-Recherche gemacht und bist ins Ruhrstadion gefahren und hast da den ersten FCM gesehen. Vielleicht können wir mal damit einsteigen. Wir haben ja getippt letzte Woche dieses Spiel. Und sag mal so, wir sind auf unserem Tipp-Trip weiterhin schlecht unterwegs. Wir haben das ja letzte Woche schon festgestellt, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Ich habe
zwei zu wenigstens die Tendenz, diesmal
ja,
nicht.
Ja, das stimmt. Ich habe 2-2 getippt. Ich habe ja wenigstens ne, 2 Tore richtig getippt. ich weiß gar nicht, was habt ihr? Küppi, du hast, glaube ich, 0-2 getippt, oder?
Genau, Sieg für Magdeburg auf jeden Fall.
Und ich 3-1 für Magdeburg. Also wie Küppi, ähnliche Tendenz und Differenz.
Das hat so nicht so wirklich funktioniert. Vielleicht aber erstmal, du hast uns ja schöne Bilder geschickt, Alex, in unsere WhatsApp-Gruppe und hast geschrieben, der Osten ist präsent im Pott. Kannst du das mal bitte jetzt hier audiovisuell darstellen für uns?
Ja, visuell wird ein bisschen schwierig. Audiotechnisch kann ich es mal versuchen. Also wir sind erstmal angekommen in Hamm und sind da umgestiegen und da war schon alles mit blau und weißen Aufklebern zugeballert. Dann sind wir weitergefahren nach Bochum, sind da zu Fuß gegangen vom Hauptbahnhof zur Kastropper Straße. Ich mit meiner ältesten Tochter habe mich richtig drauf gefreut, weil ich ewig nicht mehr im Ruhrstadion war und das für mich das geilste Stadion in Deutschland ist. So ein richtig cooles, altes Ding, wo Fußball sich wirklich anfühlt wie Anfang der 90er Jahre. Einfach eine andere Welt da, das Ruhrstadion in Bochum. Richtig cool. Und auf dem Weg dahin gab es dann auch verschiedene Aufkleber, auch vom VfL Bochum natürlich, ist ja klar. Und einer zeigt so 3 VfL-Fans an der Theke. Überschrift war dann auch die Theke, die da sitzen und Fußball gucken. Und einer von den dreien hat sein Trikot hinten beflockt und natürlich mit der Zaubermaus Wosch. Da dachte ich mir zum ersten Mal, alles klar, auch in Bochum ist der Fußball-Osten nach wie vor präsent. Dann sind wir weitergegangen am großen Bochumer Zeiss-Planetarium vorbei. Auch da wieder der Ostbezug. Ja, und dann im Stadion halt der erste FC Magdeburg, der auf den Rängen mal wieder einen beeindruckenden Auftritt hingelegt hat. Also ich habe meiner Tochter vorher schon gesagt, hier, hör dir das mal an, was da jetzt gleich kommt, als dieser Klatschrhythmus einsetzt, Fußballclub Magdeburg. Und
sie hör dir das mal an, das kommt nächste Woche in der Schule dran.
genau so.
Das ist wichtig, das brauchst du später fürs Leben.
Und es war dann tatsächlich so, ich meine, dann läuft Bochum von Herbert Grönemeyer, das sind ja immer richtig coole Momente dann da, einfach ein cooler Song fürs Stadion und Atmosphäre in der Ostkurve auch wirklich cool. Und in diese Hymne rein kommt dann der Gästeblock und dann guckte mich meine Tochter auch an und sagte, boah, die Magdeburger, die sind aber auch ganz schön laut. Also die war da schon beeindruckt von dem, was der FCM da im Gästeblock hingelegt hat. Mitmachquote phasenweise auch bei 100%, also das war richtig stark. Ja, und auf dem Platz war es dann phasenweise auch eine ganz gute Leistung, haben einige Chancen sich herausgespielt. Am Ende war es trotzdem eine verdiente Niederlage. Bochum offensiv einfach besser, hat 2x Aluminium getroffen. Am Ende hätte der FCM nochmal herankommen können durch den Elfmeter, den sie dann verschossen haben. Ja, und dann war es letztlich einfach ein extrem bitterer Tag. Die ersten Gegentore und die erste Niederlage unter Patrick Sander. Und das erste fällt halt unmittelbar, nachdem Tobi Müller als absolute Stütze in der Abwehr ausgewechselt werden musste. Geschwill, der eingewechselt wurde mit so einem Pass auf Mathiesen, der den dann irgendwie nicht richtig unter Kontrolle bekommt. Ganz unnötiges Ding. Und dann kommt Wettchen und rennt über 40 Meter alleine aufs Tor und bleibt dann auch cool. Und am Ende, ja, verdienter Sieg vom VfL, der natürlich insbesondere deshalb so wehtut, weil es halt so ein Kellerduell war. Ne? Also ich glaube, Tabelle vor diesem Spieltag war der letzte zu Gast beim 16. Und wenn du das dann 2-0 verlierst, dann weißt du, was los ist.
Ich dachte eigentlich, du schließt noch daran an, als du gesagt hast, der Osten ist präsent im Pott, weil in Bochum ist er ja jetzt wirklich sehr präsent durch den neuen Trainer Uwe Rösler.
Ja.
Der ja da jetzt alle so ein bisschen verrückt macht. Wir haben über die Trainer ja Entlassungen und Neubesetzungen, die sehr viel bewirken können, gesprochen hier schon oft. Und das finde ich, in Bochum sieht man das jetzt extrem. Uwe Rösler seines Zeichens ja auch mal bei Magdeburg gespielt, auch bei Lok, auch bei Chemie, auch bei Dynamo. Kommt aus Altenburg in Thüringen und der zündet irgendwie diese Truppe komplett an, der zündet das Stadion an, das haben die Spieler auch danach gesagt. Wie der dann da immer zu.
Merkt man auch. Also es gab ja unter der Woche, als sie Augsburg aus dem Pokal geworfen haben, muss man sich auch mal überlegen, als so ein Zweitligist, der völlig verunsichert ist, fahren die nach Augsburg und ziehen da ins Achtelfinale ein. Da gab es schon diese Bilder, wie der zum Gästeblock rennt und da richtig Theater macht und die Gästefans drehen alle durch mit ihm, weil er da so viel positive Emotionalität reinbringt. Und das war gestern auch wieder so, als er da vor dem Spiel sich auf die Ostkurve zubewegt und du merkst schon, wie das Stadion lauter wird und dann alle gemeinsam richtig durchdrehen. Das merkst du einfach, dass das funktioniert. Also, dass der Rösler mit seiner Art ankommt in Bochum, im Ruhrgebiet und dass sich das auch auf die Mannschaft überträgt.
Und wo wir jetzt schon mal beim Thema sind, natürlich habe ich hier auch diese England-Reise aus Recherchezwecken gemacht. Ich war am Samstag bei den Queen's Park Rangers und die Queen's Park Rangers waren der erste Gegner von Uwe Rösler in seiner Zeit bei Manchester City. Denn Uwe Rösler hat ja mal 4 Jahre in den 90ern bei Man City gespielt tatsächlich und war da auch ein absoluter Publikumsliebling, weil er 66 Tore in 170 Spielen oder so geschossen hat. War dann später auch noch bei Southampton und West Bromwich und tatsächlich auch Trainer in Brentford 2010, glaube ich. Da gibt's einen coolen Beitrag von Sport im Osten, den kann man sich bei YouTube anschauen. Der ist also so ein richtiger England-Afficionado und wurde tatsächlich dann der hat ja so schwer Krebs gehabt und wurde danach dann, als er diese Krankheit überstanden hat, nochmal nach Manchester eingeladen ins neue Stadion und da dann auch in die Hall of Fame aufgenommen von Manchester City. Und werde ich mal schauen jetzt, wenn ich Mittwoch da bin, ob ich noch Spuren von Uwe Rösler finden kann. Aber ist echt eine Empfehlung, sich das bei YouTube mal anzuschauen. Also es gibt diesen Spio-Beitrag und es gibt auch so eine kleine Kurzdoku über ihn, wo er interviewt wird und er so ein bisschen über sein Leben in England spricht und er sagt immer, das Einzige, was er in Deutschland vermisst, ist das Essen, weil obwohl das in England so gut ist, ne? Ja, komisch. Aber das war dann wieder die schöne Querverbindung. Aber trotzdem natürlich bitter für den FCM. Patrick Sander und Ibold bleiben trotzdem erstmal im Amt, hat Ottmar Schork gesagt.
Ist ja auch richtig, finde ich.
Ja, also ich wollte gerade sagen, ich finde, also du kannst jetzt nicht. Das wäre so ein bisschen total Harakiri-Modus, finde ich, wenn du jetzt nach einer Niederlage, wo er klar ist, es wird wieder eine geben, also du bist nicht sofort jetzt plötzlich wieder Aufstiegsfavorit, ne? Also du hast ja wirklich die ersten, das erste Drittel der Saison überhaupt nicht performt und das musst du, glaube ich, auch den beiden zugestehen. Und es liegen ja jetzt auch schöne Aufgaben vor der Brust, ne? Wo ich es auch beiden gönne, da zum Beispiel im DFB-Pokal hier einzureiten. Gegen RB Leipzig in Leipzig. Also ich habe direkt, als das rauskam gestern, ich habe die Kurzwahltaste 1 nicht gedrückt, ich habe sie eingeschlagen, direkt zu allen Drähten, weil das will ich mir unbedingt geben, das Spiel. Eigentlich will ich es mir auch im Gästeblock geben, einfach mal fürs Feeling, mich einfach mal ganz oben hinpacken und einfach mal aufsaugen und genießen, mal schauen, weil Magdeburg gegen RB Leipzig in Leipzig, ich glaube, das. Da hat sich das Leipziger Polizeipräsidium bestimmt auch gedacht, boah ja, jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten.
Vielleicht wird das ja dann wieder verschoben, 3 Stunden vorher. Mal gucken.
DFB-Pokal-Achtelfinale, gewiss.
Na gut, okay. Ja,
sportlich natürlich super ärgerlich, ne? Also
ja,
RB Leipzig im Moment die zweitbeste Mannschaft in Deutschland. Form. Und wenn du sie zu Hause bekommst, dann ist es irgendwie möglich, dann kann da mit dieser ganzen Wucht da in diesem Stadion vielleicht was entstehen, dass du in Leipzig weiterkommst in der aktuellen Verfassung der beiden Mannschaften.
Ich finde die Regel so kacke.
Schwierig.
Ich verstehe es halt nicht. Also ich finde generell, und das ist, bin ich nicht der Einzige, der das sagt, unabhängig von welcher Pokalrunde wir sprechen, wenn eine Mannschaft auf ein Team trifft, was eine Liga höher spielt, dann musst du automatisch Heimrecht haben als niederklassiger Verein. Es ist mir komplett egal, ob das Halbfinale ist oder whatever, es ist mir scheißegal, aber du musst einfach Heimrecht haben als Mannschaft, die gegen eine höherklassigere Liga spielt.
Ja.
Das ist doch absurd.
Wir werden mal eine Petition aufsetzen.
Eine Petition.
Genau.
Eine Petition.
Und dann schauen wir mal, ob wir da auch irgendwie Einfluss drauf haben. So, wir gehen nochmal eine Liga runter. Wir müssen auf jeden Fall über ein Thema noch sprechen, was total scheiße war am Wochenende. Küppi, du warst in München. Wir haben vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Es gab rassistische Beleidigungen gegen den Cottbus-Spieler Justin Butler. Und du kannst uns vielleicht mal kurz so ein bisschen erzählen, wie das alles da abgelaufen ist, wie die Stimmung im Stadion war. Du hast danach auch mit Pele Wollitz gesprochen, der ziemlich deutliche Aussagen getätigt hat, auch gute Aussagen, wie ich finde. Nimm uns doch mal ganz kurz mit.
Ja, also es war folgendermaßen, 1860 München führt 2-0 zu diesem Zeitpunkt und wir hatten unsere Moderationsposition, haben wir immer so leicht links versetzt von der Haupttribüne da im Stadion an der Grünwalder Straße und ziemlich genau da ist es auch passiert, noch so 4-5 Meter weiter in Richtung Westkurve, also Löwen-Fankurve, direkt hinter der Kamera von den Kollegen vom BR, die auch da vor Ort waren. Und ich selbst habe es erst nicht gehört, habe dann erst schnell festgestellt, als der Butler so reagiert hat und alle Spieler, die dazukamen, auch so reagiert haben, dass da irgendwas passiert sein muss. Was genau war dann noch eine Zeit lang offen. Beeindruckend kann ich schon mal vorwegstellen, erstmal die Reaktion von Marvin Rittmüller von 1860 München, der mit Butler ganz kurz gesprochen hat und dann sofort auf diesen Fan zugegangen ist, hör auf damit. Also der hat ihn richtig angepöbelt.
Er hat mit dem Finger gezeigt, ne? Also man hat genau, mal auch in der Zusammenfassung genau. Direkt gesehen, er hat mit dem Finger direkt auf diese Stelle auf der Tribüne gezeigt. Das fand ich auch echt beeindruckend, ja.
Das war eine sehr gute Reaktion. Ich habe ihn anschließend darauf angesprochen. Er wollte das dann gar nicht so für sich in Anspruch nehmen, dass er sich da wirklich gerade gemacht hat und eine tolle Reaktion gezeigt hat. Aber es war in jedem Fall so. Ja, und es stellte sich dann nach einigen Minuten raus, da hatte ich dann auch mit der Kollegin vom BR gesprochen, dass es halt Affengeräusche gab und offensichtlich auch so Affengestiken in Richtung von Butler, der dann natürlich extrem tief getroffen war. Ich glaube, das kann man sich als weißer Mensch in Deutschland gar nicht vorstellen, was das mit einem macht, wenn du sowas erlebst und so herabgewürdigt wirst. Man hat ihm angesehen, wie ihn das mitgenommen hat, immer wieder die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen und so. Also der war wirklich tief getroffen, in seiner Existenz beleidigt als Mensch und herabgewürdigt, widerlich. Und dann wurde diskutiert vor dem Spielertunnel, wie es weitergeht. Pele Wollitz, das hat er dann anschließend im Interview erzählt, hat dem Schiedsrichter Konrad Oldhafer angeboten, dass er das Spiel abbrechen kann, ohne dass in irgendeiner Form ein Nachholspiel oder so angesetzt werden müsste. Er hat gesagt, wenn du abbrichst, dann werden wir diese Niederlage akzeptieren. Dann beenden wir das Spiel jetzt nach 80 Minuten, wir setzen ein Zeichen und wir als Energie Cottbus sagen, ja, wir haben das Spiel verloren, es steht 2-0, wir haben noch 10 Minuten auf der Uhr, alles gut. Finde ich, gab auch Stimmen, die gesagt haben, ja, wenn du ein Zeichen setzen willst, dann geh doch in die Kabine mit deiner Mannschaft. Ich finde diese Herangehensweise im Austausch mit dem Schiedsrichter ehrlicherweise völlig in Ordnung, dem den Druck zu nehmen, dass da in irgendeiner Form sportliche Konsequenzen drohen und zu sagen, du kannst abbrechen und von uns wird da werden keine Ansprüche geltend gemacht. Am Ende ist das Spiel dann fortgesetzt worden, nachdem Konrad Oldhafer zweimal mit dem Spieler Rücksprache gehalten hat, mit Butler, der gesagt hat, ja, wir können weiterspielen. Und ganz besonders wichtig, das Spiel wurde erst fortgesetzt, nachdem der Typ, der diese Affengeräusche gemacht hat, rausbefördert wurde. Also ich habe dann gesehen, wie der sich irgendwann dann mit seinem Kollegen auf den Weg gemacht hat, raus. Da waren ein paar Fans mit dabei, die nachgeholfen haben. Da war Security mit dabei, die nachgeholfen haben. Ich habe dann gehört, das wurde mir nachträglich von einem Löwen-Fan erzählt, dass der auch noch gut eine kassiert hat da oben von einem anderen 60-Fan. Aus der Fankurve kam lautstark Nazis raus. Der Stadionsprecher in München hat eine sehr gute Ansage gehalten und hat sofort klar Stellung bezogen in dieser Sache. Im Nachgang war der Präsident Gernot Mang kam sofort an die Stelle, wo es passiert ist, ist dann im Nachgang auch auf dem Platz gewesen und hat sich bei den Cottbusern entschuldigt. Also ich finde, dass der Umgang im Großen und Ganzen mit dieser Thematik wirklich vorbildlich war. Sowohl von den Löwen als auch von Energie Cottbus und dem Schiedsrichter. Ich glaube, dass das eine Art und Weise ist, wie man mit sowas umgehen muss. Auch wenn es, wie gesagt, auch Stimmen gibt, die sagen, warum nicht Zeichen setzen, warum nicht wirklich das Spiel abbrechen. Könnt ihr gerne sagen, was ihr darüber denkt. Ich finde, wenn wir solche Spiele abbrechen, in einer solchen Situation, wenn der Spieler selbst sagt, es geht, wir können weiterspielen, dann legen wir diesen widerlichen Menschen zu viel Macht in die Hand. Und dann können sie die Spiele einfach abbrechen. Dann können sie unser gesellschaftliches Zusammenleben, das sie ja offensichtlich mit ihrer ekelhaften Geisteshaltung sowieso ablehnen, dann können sie unser gesellschaftliches Zusammenleben lahmlegen. Wenn wir sagen, wir brechen immer ab, wenn einer sich in der Art und Weise äußert, wie er es nun mal denkt. Von daher, ich halte das, so wie es gemacht wurde, am Ende für einen guten Weg.
Ich finde den Umgang auch gut. Ich finde die Worte von Pele Wollitz, die hat man überall gesehen dann in den sozialen Medien. Das ging echt auch rum. Das fand ich auch gut. Ich fand generell diesen Umgang auch top. Das haben wir auch schon anders gesehen diese Saison. Bei Spielen, über die wir auch schon gesprochen haben, wo wir auch schon da waren, teilweise, zumindest ich. Da wurde nicht so mit umgegangen. Von daher fand ich, war das echt eine gute Nummer, wie das über die Bühne gegangen ist da. Und ja, glaube, viel mehr muss man da jetzt auch nicht dazu sagen. Kommt einfach nicht ins Stadion, wenn ihr so eine Geisteshaltung habt oder weiß ich nicht.
Kommt überhaupt nicht aus euren Rattenlöchern raus.
Kommt nirgendwo hin, wollte gerade sagen. Bleibt einfach zu Hause.
Ja, so ist es. Bleibt einfach zu Hause. Okay, wir sprechen mal über was Schöneres und zwar über deine Stimmbänder. Die habe ich ja auch schon angesprochen am Anfang der Folge, Freddy.
Wunderschön.
Du warst in Aue und hast da zumindest in der zweiten Halbzeit ja ein völlig verrücktes Spiel gesehen. Nehmen wir uns mit, was war da los?
Also das war schon von Anfang an, lag das so ein bisschen in der Luft, ist jetzt retrospektiv immer einfach so zu behaupten. Ich habe mit ganz vielen Pressekolleginnen und Kollegen im Presseraum, man unterhält sich ja, wir sind dann alle immer so anderthalb, zwei Stunden vorher da, ne, dass du noch ein bisschen Zeit hast zum Ankommen für den einen oder anderen Kaffee, vielleicht auch für ein paar Kaffee mehr. Und irgendwie war das, also es waren alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck vom letzten Heimspiel von Erzgebirge Aue gegen Waldhof Mannheim, was wirklich fußballerisch, boah, wirklich Reis mit Senf, also absolute Studenten-Trockenkost, ging gar nichts rein. ungefähr das Level. Fish and Chips, nur Öl und da kannst du die Pommes so ausfringen. Nein, aber das war halt wirklich so, wirklich schwere Kost, ne? Und dann kam Regensburg und alle haben gesagt, okay, entweder wird das ganz genau wieder so oder das komplette Gegenteil. Also es war irgendwie so, die Grundstimmung war, es wird kein normales Fußballspiel. So, und ich habe mich eher eingeschossen auf so ein 0-0, 1-0 wieder am Ende. Dass es dann so wird, das war die Hoffnung, dass es so Harakiri wird und es ist auch eben komplett Harakiri geworden. Also ihr habt ja gesagt, die erste Hälfte, Aue war da wirklich bemüht und hat nach vorne immer wieder viel versucht und Co. hat auch Regensburg gut unter Kontrolle gehabt. Das war dann so relativ, ja, es gab keine klaren Chancen, wenn waren das so Distanzschüsse, die an dem Tag relativ gut gesessen haben bei Aue. Felix Gebhardt einige Male stark gehalten, aber Spielfilm kann man sich ja auch in der Zusammenfassung nochmal reinziehen online. Dann kommt so dieser Dosenöffner, der Schlag auf die Ketchupflasche von Erik Majeczak. Schon in der Nachspielzeit von Hälfte 1 Führung, dann kassierst du noch als Erzgebirge Aue dann das 1-1 kurz vor der Pause. Die Thematik, die auch oft da ist und die auch oft Thema ist, auch bei den Spielern, dass du eben das Gefühl hast, du musst als Erzgebirge Aue viel mehr erarbeiten, viel mehr kämpfen, viel mehr Energie reingeben in so ein Fußballspiel für dein eigenes Tor und der Gegner braucht in Anführungszeichen nur einmal dann richtig konsequent anzucken und macht direkt den Treffer dann auf seiner Seite. Ja, und dann zweite Hälfte ging es hin und her. Aue macht das 2-1 mit einem direkten Eckball. Julian Guttau dann auf einen kurzen Pfosten mit bisschen Ping-Pong und dann war das Ding drin. Direkt wieder im Anschluss dann der Ausgleich. So Stolze mit einem Schlenzer, der mich leider zurückkatapultiert hat in meine Kindheit. 2006, WM-Halbfinale, Fabian Grosso. Habe ich da kurz im Erzgebirgsstadion auftauchen sehen, weil ich kurz dachte, oh, den trifft er aber wirklich überragend. Also der wurde per Steckpass geschickt über die halbrechte Schiene in den 16er und nimmt ihn dann mit links direkt, also auch technisch wirklich anspruchsvoll, und legt ihn dann so ein bisschen Grosso-esk ins lange Eck an Mendel vorbei, konnte nichts machen. Und dann macht Regensburg das 3-2 und dann 86. 3-3 und dann 90 plus 6, das ist meine Primetime. Dann Erik Weinhauer peitscht das Ding durch ein Schlüppergummi von Felix Gebhardt aus 17, 18 Metern dann durch, zentrale Schussposition vom 16er. Und alles fliegt. Und es wird nicht mehr angepfiffen, dieses Spiel. Also es war wirklich die letzte
Sekunde. Nicht mehr angepfiffen.
Wahnsinn. Fuchs pfeift sofort ab, der Schiedsrichter. Alles rennt auf den Platz, stapelt sich. Ich habe das Erzgebirgsstadion das letzte Mal so gefühlt, so laut erlebt. Beim 2-0 Heimsieg letzte Saison Sachsen-Derby gegen Dynamo Dresden.
Mhm. Da war ich auch. Ja.
Das war
auch Jens Hertel, der da mit auf diesen Spielerhaufen drauf rennt und irgendwie, das hat man auch selten gesehen, ne? Also
Jens Hertel, ne, das ist jetzt nicht derjenige, der auf einer Hausparty Twister vorschlägt. Sagen wir mal so, ja. So, das ist so, weißt du, der sitzt in der Ecke, guckt zu und sagt, spielt mal, ich habe hier auch Spaß. Dass der sich da trotzdem mit drauf wirft, ist wirklich, also das sagt so viel aus über diesen Pfropfen einfach und ja, es war Spektakel pur. Ich habe, wie gesagt, nach unzählige Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, Junge, Montag, Dienstag, Mittwoch, gelber Schein. Also die Stimme ist überhaupt nicht mehr da. Kehlkopfentzündungen wurden mir geschildert, wirklich, also komplette Palette. Aber da war so viel Lametta in diesem Spiel drin, vor allem in diesen letzten 10 Minuten, das war so geil.
Ach man, ey, guck mal, so schön, so geil kann einfach Fußball sein. In einer Liga, diese Parallelen, in München hast du so eine Scheiße und im Erzgebirge drehen wirklich alle frei. Durch den Schlüppergummi gepeitscht wird jetzt nächstes Jahr vielleicht zum Erzgebirgswort des Jahres gewählt. Mal gucken, du bist vielleicht, hast gute Chancen, Paddy. Und einfach ein wahnsinnig wichtiger Sieg für Erzgebirge Aue, damit jetzt...
Ey, guck dir kurz die aktuelle tabellarische Situation nach diesem Spiel an. Ja. Aue 16. überm Strich mit 15 Punkten, Regensburg 17. unterm Strich
mit
14 Punkten. Ja. Also wenn du dieses Ding verlierst, dann marschiert der Jan erstmal davon und so stehst du davor bis runter von den Abstiegsplätzen. Das war unfassbar wichtig. Und vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu Erik Weinhauer, ich meine, was ist das für eine Geschichte? Das ist sein erstes Tor in der dritten Liga. Und dieser Schuss, ich meine, den kannst du natürlich auch halten, der rutscht dann da irgendwie durch und geht ins Tor,
in den Torwartfehler. Den musst du halten, das ist klar.
Und der nagelt das Ding da drauf und plötzlich brechen da Emotionen sich Bahnen, die man nicht für möglich gehalten hat. Und er macht sein erstes Drittligator und ich glaube, da wird er noch einige Male dran zurückdenken an diesem Moment.
Ja, es war ja auch für ihn so als Mensch so eine taffe Zeit die letzten anderthalb, zwei, drei Jahre. Ne? Also du hast diesen Wechsel von RWE, dann geht's nach Jena rüber, da darfst du dir extrem viel anhören, das wissen wir ja inzwischen.
Ja, wobei er da relativ sportlich schnell gekommen ist, weil der ja alles kurz und klein geschossen hat sofort.
Ne? Klar. Ne? Nichtsdestotrotz, die erste Delle am Anfang erstmal, ne? Der hat dann natürlich top performt. Dann in Aue anfangs nicht so wirklich glücklich geworden, ne? Lange gebraucht quasi, um reinzukommen. Es hat alles geboten, dieses Spiel, dass Ricky Bornschein immer mehr Minuten bekommt nachdem er den Krebs besiegt hat über die letzten Wochen und Monate. Das ist jedes Mal aufs Neue schön, wenn Ricky Bornschein eingewechselt wird, da hast du das ein ganz anderes Gefühl irgendwie im Stadion, weil das dann nicht nur so ein, sie schreien nicht nur diesen Namen, sondern das ist dann so ein Applaus mit dabei, der eine gewisse Wärme mitbringt. Marcel Bär gibt sein Comeback nach Achillessehnenriss vor einem knappen halben Jahr. Sozusagen hat jetzt wieder das erste Mal ein paar Minuten bekommen. Also das war einfach so richtig zum Kotzen schön romantisch, dieser Samstag im Erzgebirgsstadion. Weißt du, das war so richtig so pathosbeladen und diese Emotion einfach und dieses auch mal ein bisschen drüber, weißt du, und dieses, ja, der Fußballfan, der dann jetzt irgendwelche Geschichten natürlich im Nachklapp immer schön erzählen kann. Das hat alles geboten und das hat einfach ultra gebockt. Also das war ein toller Nachmittag für Fans von Lila Weiß, für meine Stimmbänder, für Erik Weinhauer, für Marcel Bär, für alle.
Ja, muss man auch sagen, in der dritten Liga hatten sie es irgendwie da so ein bisschen mit Toren in letzter Minute. War ja in Rostock ähnlich, Kin Zombie, der irgendwie in der 96. oder so trifft, dann zum 2-2, wo auch wieder das ganze Stadion auseinanderfliegt. Also da war auf jeden Fall teilweise echt richtig was los in der dritten Liga. Wir müssen jetzt aber, weil wir schon einiges auf der Uhr haben, nochmal kurz über die Regionalliga sprechen. Wir hatten gerade schon kurz das Thema Jena, Ex-Station von Erik Weinhauer. Einer, der da geblieben ist oder der jetzt auch noch weiter da bleibt, ist Nils Butzen. Küppi, da kannst du uns ein bisschen mehr zu erzählen. Der hat nämlich letzte Woche seinen Vertrag verlängert.
Ganz genau. Bis 2027 mit Option auf noch ein weiteres Jahr. Und er hat gesagt, sie waren sich sofort einig, musste nicht lange verhandelt werden. Er fühlt sich super wohl und hat auch ganz klar gesagt, er hat noch große Ziele, er hat noch einiges vor mit Carl Zeiss, also der will auf jeden Fall nochmal dritte Liga spielen, wenn ich das da richtig interpretiere. Sie haben am Freitag dann gewonnen gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Für ihn natürlich dann in doppelter Hinsicht ein besonderes Spiel, weil er gerade seinen Vertrag verlängert hat als Kapitän von Carl Zeiss Jena und gegen den Verein spielt, den er selbst einst auf den Platz geführt hat, auch in der zweiten Liga mit dem FCM. Ja, und dann, wie der Fußball halt so seine Geschichten schreibt, macht er auch noch ein Tor. Es war mittlerweile sein viertes in dieser Saison und er weiß selber nicht, was da gerade los ist. Ich habe noch mal geguckt, weil ich die Zusammenfassung gemacht habe. Der hat in 8 Jahren erste Mannschaft Magdeburg 4 Tore gemacht. Und jetzt in der bisherigen Saison in der Regionalliga für Carl Zeiss auch 4. Es war sein 2. Kopfballtor in dieser Saison. Und die alten Jungs aus Magdeburg sind zu ihm gekommen und gesagt, Butzi, was ist los mit dir? Du machst hier Tore, du machst Kopfballtore, irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Ja, und so richtig beantworten konnte er sich das auch nicht. Es ist halt manchmal so im Fußball, wenn es läuft, dann läuft's und dann machst du plötzlich Tore, die du jahrelang nicht gemacht hast.
Ja, wenn es läuft, dann läuft. Wenn es läuft, dann läuft.
Ich will's immer weitermachen. Immer weitermachen.
Wenn es läuft, dann. Jetzt läuft.
Du bist jetzt hier durchziehen, Rü. Ja, wir sind Junge, ja schon eine Stunde, Junge. 5 Minuten drin oder so, ne? Ist hier, Gregor, müsst uns langsam zum Ausgang geleiten hier oder was ist denn jetzt hier?
Das ist heute Pappverbot, mein Freund.
Ich wollte gerade sagen, du hast es in England, es ist früh um 9, der hat schon 3 Gedes reingeschraubt in den Nacken,
ey. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Wenn es läuft, dann läuft's. So heißt das, ne?
Ja, so, lass mal jetzt so stehen.
Wenn es läuft, dann läuft's. Denkt man sich natürlich auch in Leipzig, weil da läuft seit einigen Wochen. Jena ist die einzige Mannschaft, die noch auf 4 Punkte dran ist, denn Halle hat schon wieder verloren, Erfurt auch nur unentschieden gespielt und wir blicken nochmal ganz kurz aufs kommende Wochenende. Da kann man nämlich im Livestream, kann man es im Livestream oder live schauen?
Im Livestream und live im Fernsehen.
Denn da kann man im Livestream und live im Fernsehen Rot-Weiß Erfurt gegen den FSV Zwickau schauen, um 14 Uhr nämlich. Und das ist diese Woche das Spiel, was wir tippen wollen. Da gebe ich jetzt erstmal, tippe ich als Letzter? Ist eigentlich immer, ja komm, ich tippe als Letzter. Paddy, fang mal an.
Nett. Boah, also ich hatte gerade irgendwie, vielleicht auch noch, weil ich so Aue-Regensburg beseelt bin, ein 3-3 im Kopf.
Oh, 3-3 ist möglich. Ich war tatsächlich auf 2-2, weil mein Zwickau gut drauf, Erfurt gute Offensive, aber anfällig. Also ich bin auch bei unentschieden 2-2.
Dann sage ich, ich war diese Saison war ich schon mal in Erfurt, da ist die Stimmung top. Ich glaube, komm, Erfurt zieht das mal wieder mit dem Heimsieg und gewinnt 2-1. Werden wir dann nächste Woche wieder auflösen. Ich muss noch mal ganz kurz zu Carl Zeiss Jena zurück, denn ich habe die fantastische Wortneuschöpfung gesehen. Schott Jena spielt ja gegen Carl Zeiss im Thüringen-Pokal und das wird genannt das Eglasico. Für sowas bin ich natürlich total empfänglich, finde ich top.
Na klar.
Und über Zwickau wollen wir aber auch noch ganz, ganz kurz reden zum Ende, denn da jährt sich jetzt zum 50. Mal eine Europapokalsensation. Die BSG Sachsenring-Zwickau war ja die einzige Betriebssportgemeinschaft, die vor 50 Jahren so weit gekommen ist und hat den AC Florenz rausgehauen. Und das wird jetzt gefeiert, richtig?
Genau. Ein halbes Jahrhundert später, damals Zwickau bis ins Halbfinale vorgedrungen. Und das Ganze wird jetzt gefeiert in Zwickau mit den alten Legenden, die mit dabei waren. Und das Besondere an diesem Abend, da musste ich auch schmunzeln, als ich die Vereinsinformation gelesen habe, dass diese Feier abgehalten wird mit der Originalspeisekarte vom Mannschaftsessen vor dem Spiel damals gegen Florenz. Das ist natürlich wirklich Weltklasse. Die wird quasi zubereitet und dann darf man sich da an diesem Traditionsabend genauso verköstigen lassen wie die Mannschaft damals, bevor sie diesen großen Sieg eingefahren hat.
Werden da Sachen verraten? Also was steht da so drauf? Wissen wir, was draufsteht?
Pizzatonno mit Zwiebeln und Kapern, ich weiß es nicht.
ein schöner Big Mac.
Pizzatonno mit Oliven und Kapern, vor dem Spiel vor allem brutal. Ja, nee, nehmen wir so.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gelebte kulinarische Tradition in Westsachsen. Schöner Abend, schöne Geschichte.
Ja, super geil. Also die haben auch Glasgow rausgehauen, ne, in dieser Europapokalsaison. Und ich glaube, weiß nicht, doch Panathinaikos Athen oder so. Also die haben da, das war wirklich eine richtig heftige Saison. Und die feiern mit den Granden von damals und sowas ist doch wirklich einfach toll. Ja. Gut, Freunde. da haben wir hier mal wieder den ganzen Ostfußball wunderschön besprochen. Habt ihr noch irgendwas auf der Uhr?
Ja, unbedingt. Ja. Bitte Nachrichten schreiben, ne? Weiterhin tolle Geschichten und ganz, ganz viel Liebe da lassen in den Kommentaren. Nee, Kommentare gibt es auch bei Spotify zum Beispiel und auch der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt und den ganzen Loris und so weiter und so fort. Schreibt uns gerne.
Immer raus damit.
Immer raus damit. Ganz genau. Und konstruktives Feedback natürlich auch in die DMs überall bei Sport im Osten, bei Instagram, bei uns rein. Whatever. Einfach melden mit allem.
So machen wir das und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und wir hören uns hier nächsten Montag wieder. Also.
Gregor, Grüße auf die Insel, Paddy, hau rein, tschüss zusammen.
Macht es gut.
Tüdelü. Ciao, ciao. Tüdelü. Tüdelü.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.